Hallo und herzlich willkommen zum GFA-Podcast und zur mittlerweile 16. Folge. Ich bin hier wie immer mit Felix. Hi Felix.
Hi, grüß dich. Hi.
Wie ist es bei dir?
Gut, warm. Hier.
Warm ist es.
Heiß, aber insgesamt alles sehr gut. Ich freue mich. Wir haben nur noch ein paar Wochen bis zum Start der neuen NFL-Saison.
Genau, Football rückt immer näher, immer näher.
Auf jeden Fall.
Das Game auch vor uns nebenbei noch läuft, das macht es natürlich auch wieder noch ein bisschen angenehm. Ne? Hashtag Football ist hier. Ja, wunderbar. Wir haben gerade wie immer kurz unsere Pre-Production gemacht, uns kurz zusammengesetzt und so, wir sprechen dann immer so grob, welche Sachen, welche Themen wir besprechen wollen jetzt in der aktuellen Episode. Und als wir das getan haben, haben wir direkt Breaking News quasi bekommen. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir wirklich so in dem Moment noch so eine richtige Live-Geschichte mit reinbekommen haben.
Genau, gerade eben, als wir eigentlich schon fertig waren mit allem, kam noch die News, dass Rob Ninkovich, Defensive End oder / Outside Linebacker der New England Patriots, heute wahrscheinlich noch im Laufe des Tages seine Retirement ankündigen wird. Also er wird nicht mehr für die Patriots spielen, er hängt seine Schuhe oder seine Karriere sozusagen an den Nagel und hört auf.
Wirft seine Schuhe über die Stromlinie, ne?
Ja.
Über die,
ja gut, das würden sie eher in Oakland machen wahrscheinlich, aber.
Ja, aber das heißt, es ist ja auch der Ausdruck hanging up his cleats, ne?
Ja, stimmt, das hat auch Marshawn Lynch gemacht damals, ne?
Genau, ja. Hat es nicht irgendwie sogar direkt nach dem Super Bowl irgendwie dann nur ein Bild rausgetwittert, dass er dann irgendwie seine.
Hat seine Schuhe über so ein Laternenmast geworfen.
Ja. Ja, genau. Sehr dramatisch. Ja, es ist so ein. Insgesamt schon überraschend,
ja.
So, das, aber es hat sich in den letzten Tagen schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe da auch häufiger, also der war die letzten 3 Tage nicht bei dem Training Camp dabei gewesen. Bill Belichick hat da gesagt, okay, das wären persönliche Gründe. Der lässt sich dann natürlich auch nie in die Karten schauen.
Ja.
Und es wurde schon so ein bisschen vermutet. Also ich habe gestern dann einen Tweet gelesen, dass die Patriots heute für 18.45 Uhr oder 15 Uhr unserer Ortszeit eine spontane Pressekonferenz quasi anberaumt haben. Und da hat man schon so ein bisschen vermutet, dass es das sein könnte.
Ja, also ja. Wie gesagt, war interessant. Also seit dem Training Camp, die jetzt alle laufen, ist er ja bei allen 3 Tagen nicht anwesend gewesen. Ich fand es auch ein bisschen überraschend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so kurz vorher kommt. Also offensichtlich war es aber auch wurde wahrscheinlich dann schon länger geplant, schätze ich mal, ne? Weil die Patriots ja auch sehr viel, wir hatten das ja auch schon besprochen, als wir vorgestellt haben, neue Leute geholt haben, auch für die Line und ein paar Linebacker noch. Da macht es natürlich jetzt alles so ein bisschen mehr Sinn.
Ja, ist die Frage, ob das auch unbedingt damit zu tun hatte. Ich meine, er ist ja auch relativ alt jetzt schon. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie alt war er noch?
33,
genau. Da fängt dann natürlich auch Bill Belichick an zu überlegen, so okay, wie lange kann er sein Level noch halten?
Ja.
Wie du eben auch treffend formuliert hast, letztes Jahr ist er ja für 4 Spiele gesperrt gewesen, weil er Performance-Enhancing-Drugs genommen hat, also sich gedopt hatte. Und du meintest, ja gut, vielleicht schafft das jetzt nicht mehr, ohne Doping auf das Level zu kommen.
Ja.
Vielleicht auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, diese Vermutung dabei, ne?
Ja, könnte ich mir gut vorstellen, also.
Ja. Ja, und jetzt haben sie auch mit Coney Ealy, der ja quasi die Hauptvertretung ist, und mit Dedrick Wise und Derek Rivers, frischen, jungen Input auf der Outside-Linebacker- bzw. Defensive-End-Position dann in dem Fall ja eher.
Ja.
Ja, schon eine spezielle Sache, aber auch ein Spieler, den ich immer sehr gerne mochte. Ne? Es ist ja auch als unrestricted Rookie Free Agent in die Liga gekommen. Die Patriots haben den dann von Miami weggesigned 2009. So eine typische Underdog-Story, ne? Und sowas liest man ja immer gerne, wenn so Leute dann alle gegen alle Wahrscheinlichkeiten quasi dann doch noch erfolgreich sind.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, du hattest jetzt noch ein paar Career-Stats, glaube ich, notiert.
Genau, hier, er hat 46 Sacks hat er geschafft in dann, 2007 Karrierejahren wären das dann gewesen, ne? Also 46 Sacks, 14 Fumble Recoveries und 5 Interceptions. Also das sind, dafür, dass der wirklich als Name, glaube ich, jetzt nicht so bekannt ist, schon keine schlechten Zahlen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also war immer in der richtigen Position, gerade diese 14 Fumble Recoveries, war irgendwie immer da, wo der Ball quasi dann irgendwo mal auf den Boden gefallen ist, um ihn aufzunehmen. ja, hat auf jeden Fall sehr wichtige Spiele gehabt für die Patriots, auch gerade in den wichtigen Spielen, in den Playoffs war er immer da. Und ja, auf jeden Fall ein guter Spieler, ist nie irgendwie negativ aufgefallen, hat immer irgendwie so seinen Job gemacht und ja, kann auf jeden Fall zurückgucken, eine ganz stolze Karriere.
Ja, das denke ich auch. Stimmt, letztes Jahr hat er ja noch mal die Späßke mit Chris Long gehabt, ne? Hat er nicht dann auch diese Edelman-Maske oder so, oder Tom Brady-Maske?
Edelman-Maske, ja.
Ja, ja, die haben doch auch immer ihre Späßke gemacht. Das war schon ein positiver Einfluss für den Training. Locker Room, wie heißt das auf Deutsch?
Umkleidekabine.
Umkleidekabine, nicht so sexy das Wort, aber das wäre das Entsprechende. Ja, das war auf jeden Fall die erste News, Breaking News quasi. Ja, vielleicht nicht ganz Breaking, aber relativ Breaking.
Ja.
Insofern auch mal was Spezielles. Gut, dann wollen wir mal weiter gehen und dann gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Verletzungsgeschichten. Hatten wir dann eben über Shane Way geredet.
Ja.
Der Outside Linebacker von den Broncos, der so ein bisschen das Loch, das DeMarcus Ware hinterlassen hat, nachdem er jetzt auch in Ruhestand gegangen ist, dass er stopfen sollte, der hatte jetzt eine OP am Handgelenk gehabt.
Ja, und ist natürlich bitter für die Broncos. Einerseits natürlich, dass er die wichtigen Reps jetzt im Training Camp nicht bekommen wird und natürlich auch der Status für die ersten Saisonspiele steht jetzt so ein bisschen in der Luft. Also ja, er ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, der sich jetzt in den ersten Jahren bei den Broncos auch wirklich schon etabliert hat, was jetzt nicht unbedingt einfach ist in der Defense. Und wie gesagt, wirklich als der Nachfolger von DeMarcus Ware, ähnlich wie Ninkovic, glaube ich, es nicht mehr so ganz geschafft hatte ohne Hilfsmittel, der aufgehört hatte. Das Loch
war häufiger mal zum Medizinschrank hingegangen ist, ne?
das Loch zu stopfen. Auf jeden Fall ein sehr aktiver, sehr starker Spieler, Shane Ray, ist für die Broncos natürlich nicht unbedingt hilfreich, denn gerade die Defense wird für die Broncos dieses Jahr, wie auch in den letzten Jahren, so die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Und deswegen auf jeden Fall keine gute Nachricht für die Broncos.
Thema Broncos, der General Manager, oh Gott, wieso fällt mir der Name jetzt nicht
an? John Elway?
Genau, John Elway, ja, wie kann man den Namen nur vergessen? hat jetzt gerade einen neuen Vertrag bekommen, ist nochmal um 5 Jahre verlängert worden. Tendenziell, das sind so Sachen, die finde ich jetzt nicht so spannend, aber weil wir gerade bei den Broncos sind, dachte ich, erwähne ich es nochmal fix. Okay, ja, weiter im großen Verletzungskarussell. Die Ravens haben immer noch Pech damit.
Ja, die Ravens.
Gibt es da direkt 3 Namen, beziehungsweise 2 Namen, die genannt werden müssen. Einmal Flacco, der ein bisschen Rückenprobleme hat, was viel diskutiert wurde.
Ja.
Weißt du genau, wie die Verletzung hieß? Also es ist jetzt kein Bandscheibenvorfall, aber...
Es wurde die ganze Zeit dementiert, dass es kein Bandscheibenvorfall ist. Mhm. Ich habe aber auch verschiedene Berichte gelesen, dass die Ravens eben extra nicht wollen, dass irgendjemand denkt, es könnte Bandscheibe sein. Also es könnte auch genauso gut nicht unbedingt direkt so ein Bandscheibenvorfall sein, aber zumindest ein Bandscheibenproblem. Denn so wie das beschrieben wird, er kann wohl werfen, aber es gibt im Bewegungsablauf eben große Probleme bei ihm oder Schmerzen. Weswegen sie auch nicht wissen, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt. Ob er vielleicht in 2 Wochen schon wieder dabei ist oder ob er wirklich jetzt lange aussetzen muss und vielleicht auch zum Saisonstart nicht da ist. Also das ist sehr, sehr schwierig. Er hat selber auch gesprochen und hat gesagt, das ist alles nicht so wild. Aber kommt drauf an. Ne? Also wenn man jetzt als Beispiel mal Rob Gronkowski nimmt, der ja wirklich einen Bandscheibenvorfall hatte, der hat wohl auch die letzte Saison zu Beginn schon diese Probleme gehabt. Und man hat gesehen, dass er halt von Spiel zu Spiel immer irgendwie das Ganze immer schwieriger wurde. Bis dann eben er gegen die Jets dann auf einmal raus war komplett und danach eben die News kam. Also bei Flacco jetzt nicht unbedingt gut. Also ob er jetzt werfen kann oder nicht, aber wenn der Bewegungsablauf gestört ist für den Quarterback, ist natürlich...
Ja, und das größte Problem ist einfach, wie du schon sagtest, ne? Also Spieler werden im Laufe der Saison in der Regel nicht gesünder. Ja. Das verschlechtert sich eigentlich immer. Das ist auch einfach nicht zu verhindern. Gut, Quarterback kriegt jetzt nicht so viel ab wie ein Tight End unbedingt, aber Ja.
Ja, ne? Aber wenn du irgendwie so ein Rückenproblem hast an der Bandscheibe, vielleicht irgendwas, und dann kommt irgendwie so ein Blindside-Sack in den Rücken.
Wenn dir dann so ein 150 Kilo Mann in den Rücken fällt, ist das sicherlich nicht zuträglich. Nee. Ja, weiter bei den Ravens. Nächste Verletzung, wieder auf der Tight End Position mit Gilmore.
Ja, Crockett Gilmore.
Knieprobleme.
Serious Knieprobleme. Also auch da, also die Ravens, die tun mir einfach nur noch leid. Also das ist, vergeht keine Woche, ohne dass sie da irgendwie die nächste Hiobsbotschaft bekommen.
Ja.
Dennis Pitta, jetzt der zweite sozusagen hinter Dennis Pitta auch raus. Also, wow, das sieht echt schlecht aus.
Ja, das wird keine schöne Saison, denke ich mal. Und ich könnte mir auch gerade deshalb vorstellen, dass man dann Flacco nicht unnötig irgendwie ins Feuer reinwirft, sondern dass man sich sagt, okay, die Saison ist, wenn wir mal ehrlich sind, mehr oder weniger gelaufen.
Ja.
Und wenn dann irgendwie ein Zweifel bestehen würde mit dem Rücken von Flacco, dass man dann nicht hingeht und sagt, komm, du musst jetzt spielen. Das ist, ja, wir werden sehen. Und dann gab es noch eine weitere Nachricht von den Ravens, und zwar ist John Ursher, ist das schon richtig? Ja, zurückgetreten. Relativ interessante Geschichte, da kommen wir dann gleich auch nochmal ein bisschen im zweiten Segment ein bisschen drauf zu sprechen. Sehr interessanter Typ. Es könnte auch sein, dass ich schon mal im Pod über ihn gesprochen habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist nämlich selber Doktorand für Mathematik. Also der schreibt seine Doktorarbeit am MIT in, genau, und ist jetzt 3 Jahre hat er jetzt gespielt und ist jetzt zurückgetreten im Zuge, ja, man sagt nicht so, ist doch nicht so ganz ehrlich, aber im Zuge der Studie über CTE, zumindest kam es irgendwie direkt danach. Ja, was denkst du?
Ich würde sagen, das ist definitiv damit verbunden. Also einerseits ist natürlich klar, er hat am MIT, einer der renommiertesten Hochschulen in Amerika, seine Doktorandenstelle. Hat da auch, ist er auf dem Weg, ja auch noch ein Buch dann mit rauszubringen. Also er hat natürlich seine Karriere schon sicher neben der NFL. Von daher macht es Sinn, wenn er sagt, er muss sich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, weil er eben in der Football-Saison einfach keine Zeit dafür hat und viele Kurse nicht besuchen kann. Aber auf der anderen Seite, einen Tag nach der Untersuchung, die New York Times rausgebracht hatten, über diese Kopfverletzung, ist es natürlich ja ziemlich klar, dass es damit zusammenhängt. Zumal er auch mal in einem Interview gesagt hat, dass er letzte Saison, glaube ich, eine Gehirnerschütterung hatte und irgendwie 2 Wochen brauchte, um wieder quasi voll da zu sein. Und er auch dann gesagt hat, dass ihm sein Kopf, also das, was er im Kopf auch hat, einfach sehr, sehr wichtig ist und er das eben auch braucht für seine Studien, die er macht. Von daher hängt es für mich schon sehr damit zusammen, dass er sagt, okay, ich habe hier was, ich kann jetzt noch in der NFL als Lineman noch ein paar Jahre spielen, kein Problem, kann da auch gutes Geld verdienen, ich bin einer der Besten auf meiner Position. Aber dann kann es auch sein, dass ich die andere Karriere als Mathematiker so ein bisschen verliere. Und deswegen hat er sich eben jetzt dafür entschieden, was natürlich die deutlich sicherere Bank ist.
Ja, also ich muss sagen, ich war von ihm auch beeindruckt. Ich habe irgendwann mal ein sehr ausführliches Interview mit ihm und Peter King gehört. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Da wurde sein ganzes Leben auch so ein bisschen beleuchtet. Wie seine Mutter ihn quasi immer dazu geführt hat, sich mit Mathematik auseinanderzusetzen. Ich glaube, so eine ganz nette Geschichte war, dass er als kleines Kind immer quasi im Wettstreit mit der Kasse getreten ist. Wenn die im Supermarkt waren, der hat halt quasi immer die ganzen Aufaddierungen gesehen. Also es wird ja dann im Display immer der Preis von dem Artikel angezeigt und er musste halt immer rechnen. Und wenn er die Endsumme am Ende schneller gesagt hat als der Kassierer, dann hat er irgendeine Belohnung bekommen, ich weiß nicht mehr was, vielleicht ein Lutscher oder so, oder ein Eis, ich weiß es nicht genau. Oder vielleicht hat er auch einen Dollar bekommen. Aber da sieht man mal, dass halt diese frühkindliche Prägung extrem wichtig ist. Vielleicht nochmal ein Thema für den Soziologie-Podcast. Aber ein sehr interessanter Charakter, der auch da schon hat durchblicken lassen, dass er wurde halt gefragt, was ist ihm wichtiger, also die Mathematik oder der Football. Und dann hat er auch gesagt, so ja, Football, Teamgedanke kann man nicht vergleichen, aber das ist halt Team und so und das ist toll und so weiter. Aber man hat auch schon so ein bisschen gemerkt, dass er da so ein bisschen zurückhaltend war Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er sich gedacht hat, okay, er hat jetzt 3 Jahre Football gespielt. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, er hat in der Zeit 1,6 Millionen Dollar verdient. Das ist natürlich auch einfach sehr komfortabel, ne? Wenn man eine Karriere als Mathematiker anstrebt und dann schon mal 1,6 Millionen Dollar auf dem Konto hat.
Ja, klar.
Dann lässt es sich deutlich angenehmer leben, ne?
Ja, und eben, es ist eben nicht einfach nur eine Karriere in der Mathematik, sondern wenn du in Amerika am MIT deinen Doktor abschließt, dann hast du halt auch die Jobs sicher, die dir dein Leben finanzieren. Von daher,
das stimmt, ja.
Ja,
okay, das war das, Rabennest quasi. Dann haben wir Shane Way gehabt. Dann, ja, okay, wenn wir bei den Ravens noch sind, wir können noch kurz über Kaepernick reden. Das wollten wir aber auch gleich später noch mal ein bisschen genauer beleuchten, dass er quasi als Backup für Flacco so gehandelt wurde.
Ja. Oder noch oder wird momentan, ne? Also es ist nicht ganz raus. Ich bin mal gespannt. Also am Anfang hörte es sich sehr positiv an für Kaepernick. Mittlerweile ist es irgendwie auch alles schon wieder so ein bisschen verlaufen. Ja. Mhm. Nachdem jemand aus der, ich glaube, Arena Football League gesigned wurde als Quarterback, so ein Camp-Arm. Und der Coach habe auch so ein bisschen so rumgedruckst hat. Und aber zumindest haben wir jetzt mal, jetzt nicht direkt von Kaepernick, aber zumindest mal ein paar Worte aus seinem Lager. Und zwar, dass er gerne auch als Second Quarterback gesigned werden würde, genau, ja, gerne auch zu den Ravens gehen würde. Ist natürlich auch interessant in der Stadt Baltimore, die ja auch in der jüngsten Geschichte auch nicht unbedingt positiv aufgefallen ist. Ja. Und da passt natürlich jemand wie Kaepernick gut hin einfach, um da auch so die Awareness zu schaffen. Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt mal gespannt. Also wenn er jetzt nicht in den nächsten paar Tagen irgendwie gesigned wird, dann ist das wahrscheinlich auch schon wieder vorbei.
Ja, ich denke, das wird auch darauf hinauslaufen, dass die ewige Kaepernick-Story. Ja. Sehr, sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Also es ist, okay. Finde ich jetzt eine passende Überleitung? Nee.
Wohin?
Deswegen sage ich einfach mal Holdouts.
Ah ja, Holdouts.
Ja, da gibt es auch zwei bemerkenswerte Fälle im Moment.
Ja.
Einmal Aaron Donald und Donald Penn, Felix.
Ja, Aaron Donald eigentlich die deutlich wichtigere Sache, finde ich. Also von den LA Rams, der wahrscheinlich beste Defensive Tackle momentan in der Liga. Ja. Der momentan sozusagen nicht erscheint im Training Camp, sein Holdout macht, weil er einfach einen neuen Vertrag will, zu Recht. Er verdient, glaube ich, müsste jetzt nachgucken, aber das sind nur ein bisschen mehr über 1 Million dieses Jahr, dafür, dass er, wie gesagt, der beste Defensive Tackle ist. In Anlehnung dessen, dass Joel Casey von den Titans Defensive End/Defensive Tackle gerade einen neuen Vertrag bekommen hat über 60 Millionen mit 40 Millionen garantiertem Gehalt, Geld, und Donald eben noch keinen neuen Vertrag hat. Zu Recht, dass er da sagt, so Leute, so geht's nicht, ich spiele jetzt nicht für 1,5 Millionen. Ich denke mal, dass die Rams ihn in den nächsten Tagen auch einen neuen Vertrag geben, weil vielleicht zieht sich noch eine Woche oder zwei.
Okay.
Aber das muss halt passieren, weil ohne Donald sind die Rams halt komplett verloren.
Mit, ne?
Ja. Und Donald Penn ist natürlich letzte Saison einen einzigen Sack zugelassen als Tackle der Raiders. Traurigerweise der Sack, der, glaube ich, Derek Carr dann auch das Saison ausbeschert hat. Aber letzte Saison vielleicht der beste Left Tackle auf der Position. Und er möchte auch einen neuen Vertrag, sozusagen den klassischen Rentenvertrag, weil er jetzt auch schon, ich glaube, 34 Jahre alt ist.
34 jetzt haben.
34 und jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen was kassieren möchte. Auch das verständlich, wenn man eben sieht, was die Raiders, wenn man Derek Carr viel Geld gibt, dann muss man natürlich auch gucken, dass die Line zufrieden ist. Wird interessant sein, ob das deutlich schwieriger, glaube ich, umzusetzen als bei Aaron Donald.
Ja.
Aber sollten die Raiders auch auf jeden Fall priorisieren, weil man hat gesehen, was passieren kann mit nur einem Sack.
Ja. Also bei Donald Penn glaube ich es nicht. Also der hat jetzt, verdient jetzt in diesem Jahr knapp 6 Millionen. Hat auch noch nur noch für dieses Jahr einen Vertrag mit 34 Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass da die Vorstellungen stark unterschiedlich sind. Und das sind dann tendenziell immer sehr schwere Verträge, die dann zu machen. Aber wer weiß, vielleicht kriegen sie es dahin. Vielleicht will er ja einfach wirklich noch ein bisschen spielen
Ja.
und ist dann nicht mehr so auf jeden Cent, hinter jedem Cent her. Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Aber klar, Aaron Donald ist halt echt krasser. Der verdient 1,8 Millionen hat er dieses Jahr an Gehalt und dann hat er noch knapp 1,5 Millionen von seinem Signing-Bonus, der quasi noch mit in diesem Jahr eigentlich reingerechnet wird. Nächstes Jahr wird er dann halt mit dieser Fifth-Year-Option spielen können. Also da wird er dann 7 Millionen verdienen, was halt schon mal ein deutlicher Sprung ist, aber natürlich auch nicht ansatzweise das Geld ist, was er jetzt auf dem freien Markt kriegen würde, ne?
Nee, nicht ansatzweise.
Aber man kann immer generell sagen, es muss immer schon sehr viel passieren, damit dann ein Spieler tatsächlich auch wirklich tatsächliche Spiele aussetzt. Also das kommt wirklich sehr selten nur vor.
Ja, ich glaube, Cam Chancellor war der Letzte, ne? Der wirklich zwei Spiele ausgesetzt hatte vor
Stimmt,
zwei
ja.
Jahren, ne? War auch interessant. Aber sonst ist es ja wirklich selten so, dass dann wirklich ein Spiel ausgesetzt wird, weil du natürlich auch dann ungern auf das wenige Geld, was du in deinen Augen verdienst, natürlich auch nicht verzichten möchtest.
Genau. Genau. Tendenziell gerade in deinem ersten Vertrag, da kannst du das machen, weil wenn du jetzt auf einem, wenn du jetzt 1 Million im Jahr verdienst und dann irgendwie drei, vier Spiele aussetzt und dann irgendwie 400.000 Dollar oder 300.000 Dollar weniger verdienst, kannst du das ja durch deine Verhandlungsposition durchaus wieder reinholen später. Aber wenn du jetzt sowieso schon einen dicken Vertrag hast, dann rentiert sich das, glaube ich, am Ende einfach auch nicht mehr wirklich.
Ja.
Ja, Thema Geld. OBJ hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Odell Beckham Jr. von den Giants, der Wide Receiver. Ja, ich habe nur die Überschrift gelesen. Das war für mich so eine typische Off-Season-Geschichte, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, lass ihn doch der höchstbezahlte Spieler überhaupt sein. Wird er eh nicht werden. Ja, hast du es genauer gelesen,
Ja,
was er
ich
gesagt
habe mir
hat?
jetzt auch die Pressekonferenz nochmal angeguckt mit ihm. Erstmal muss man sagen, er ist zum Camp gekommen, also er macht jetzt keinen Holdout oder ähnliches. Er ist da von Tag 1 und so wie es aussieht, auch in guter Form. Er hat eigentlich nur gesagt, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, die jetzt fast schon abgeschlossene Free-Agent-Phase, beziehungsweise ja, abgeschlossen ist noch lange nicht, in der NBA, die wirft einfach ihre Schatten auch auf die NFL. Und die Verträge, die da eben jetzt rausgehauen wurden, lassen natürlich die NFL-Spieler umso mehr noch zweifeln, ob ihre Bezahlung einfach gerechtfertigt ist. Und das war das Erste im Grunde genommen, was Odell Beckham sagen wollte, dass er einfach findet, dass die NFL-Spieler deutlich mehr verdienen müssen. Darüber hatten wir jetzt auch schon mehrmals gesprochen. Definitiv sehe ich auch so. Dann wurde er eben auch so ein bisschen getriggert, dass man eben dann auch gefragt hat, ja, wie er sich dann auch selber sieht und ob er denkt, er müsste auch selber mehr verdienen und so weiter und so fort. Und dann meinte er einfach, beziehungsweise ob er der bestbezahlte Wide Receiver sein möchte. Und dann meinte er möchte natürlich der bestbezahlte Wide Receiver sein, aber im Grunde genommen möchte er der bestbezahlte Spieler überhaupt sein. Ja, das ist jetzt die Frage. Also er hat es natürlich auch so ein bisschen, ja, was ich so ein bisschen anstrengend finde mittlerweile, ist bei ihm, dass er sich so ein bisschen immer in diese Opferrolle selber reinkatapultiert, indem er dann sagt, aber ist ja auch egal, was ich sage, weil alles, was ich sage, ist irgendwie eine Distraction und wird immer als Problem aufgefasst und im Grunde genommen sollte ich gar nichts mehr sagen. Und ja, im Endeffekt hat er einfach gesagt, er möchte der bestbezahlte Spieler überhaupt sein. Was einfach nicht möglich ist, weil selbst wenn er der bestbezahlte Wide Receiver ist, verdient er vielleicht ja, weniger als, ja, weiß ich nicht, 30 oder sagen wir, oder verdient er weniger als 20 Quarterbacks in der Liga.
Ja, also ich könnte mir, also ja, so um die 20 Millionen könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch knapp drüber, aber der wird, es geht einfach nicht. Also ein Wide Receiver kann halt niemals so wichtig sein wie ein Quarterback. Und das ist halt einfach so. Und ja, das wird er nicht
Wird er
schaffen.
nicht schaffen. Und die Diskussion ist ja schon lange da. Also bei J.J. Watt war es ja mal so, als er Als es auch darum ging, ist J.J. Watt der beste Footballer überhaupt? Da ist natürlich erstmal die Sache, okay, du kannst insgesamt die Positionen sowieso nicht vergleichen. Das Einzige, was du sagen kannst, ist eben, dass der Impact, also der Einfluss, den die jeweilige Position auf das Spiel hat, ist eben unterschiedlich. Und es gibt einfach keine Position, die so wichtig ist wie die Position des Quarterbacks. Und deswegen verdient der Quarterback halt einfach am meisten. Also der Quarterback ist halt 3-4 Mal wichtiger als der Wide Receiver. Also Eli Manning ist viel wichtiger für die Giants, als es Odell Beckham ist. Von daher, danach richtet sich halt dann eben auch das Gehalt. Klar, sollten die Spieler mehr verdienen, das ist keine Frage. Dafür, dass sie, was sie tun, aber ja.
Ja, ich befürchte aber, dass es nicht möglich sein wird. Also du wirst auch niemals auf diese NBA-Niveaus
ankommen. Nee, das wirst du nicht. Das
ist, glaube ich, einfach technisch nicht möglich. Selbst wenn man jetzt, ich glaube, die Einnahmen, aus denen sich die Gehälter dann halt zusammensetzen bei den Spielern, knapp 50% gehen ja sowieso schon an die Spieler oder um die 50%. Wenn man das jetzt meinetwegen, selbst wenn 60% der gesamten Football-generierten Einnahmen an die Spieler ausgezahlt werden würden oder so, also du müsstest mindestens dann vielleicht auf 70-80%
gehen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen.
Und das werden die Owner niemals machen. Ich glaube, das können die dann auch gar nicht mehr stemmen, weil die haben ja nun mal auch Ausgaben. Ne? Die haben ja natürlich auch Angestellte und müssen Stadien abbezahlen und so. Das ist einfach nicht möglich. Aber sicherlich wird im nächsten CBA einiges da passieren nochmal. Ja.
Aber es wird immer so sein, und es war auch schon immer so, dass in der NBA und das im Baseball wird einfach mehr kassiert. Das ist, liegt halt auch einfach ganz schlicht und ergreifend an der Zahl des Teams, also an der Größe des Teams. Genau. Ja. Also so ein Besitzer von einem Franchise wie den Boston Celtics oder den Lakers, die setzen halt einfach dadurch, dass sie so eine weltweite Marke sind, einfach extrem viel Kohle um. Und die können natürlich, wenn sie einen Kader von 13 Spielern haben oder 12, dementsprechend mehr bezahlen. Beziehungsweise da kann man sagen, das Salary Cap ist dementsprechend hoch. Aber verglichen mit der NFL müsste das ein Salary Cap sein von 500 Millionen oder so, dass du eben deine 53 plus Practice Squad Spieler dementsprechend bezahlen kannst.
Ja, das kommt schon hin. Also ich glaube, bei der NBA liegt das Salary Cap im Moment so bei knapp 105 Millionen oder so um den Dreh. Und in der NFL sind wir jetzt bei
170.
173, glaube ich. Ja. Also da sieht man, es ist mehr. Ne? Klar, die NFL setzt auch mehr um als die NBA. Aber gut, irgendwo ist es halt einfach daran geschuldet, dass es so viele Spieler gibt. Ja, ne?
Genau.
Okay, dann sind wir für den aktuellen News-Bereich erstmal durch und wir hören euch gleich wieder, beziehungsweise ihr uns.
Hoffentlich.
So, da sind wir wieder. Und zwar machen wir jetzt mal direkt weiter, würde ich sagen, mit den Dallas Cowboys.
Ja, mit den Dallas Cowboys.
Genau, da gibt es ja so ein paar Dinge, ne, die da die ganze Zeit immer wieder so passieren. Ja. Und fangen jetzt einfach mal mit der Lucky Whitehead-Story an, die diese Woche sich war schon sehr unterhaltsam.
Ja, unterhaltsam und traurig.
Ja, das darf man nicht vergessen, ja.
Denn ich weiß jetzt, ich habe den Incident gar nicht so genau mehr durchgelesen. Nur was danach passiert ist, vielleicht erklärst du kurz.
So wie ich das verstanden habe, wurde Lucky Whitehead beschuldigt in einem Supermarkt, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo in einem Supermarkt gestohlen zu haben. Ja. Also ich glaube so ein Drogeriemarkt oder so. Also es war auch nicht viel wahrscheinlich. Ja. Ne? Irgendwie vielleicht. Keine Ahnung, ne? Vielleicht hat er eine Flasche Schnaps geklaut oder irgendwie Duschgel oder einen Rasierer oder keine Ahnung, irgendwas.
Was man halt so braucht, Schnaps, Duschgel und Rasierer.
Ja, die Essentials, ne? Nee, und er wurde halt, also ganz klar, einfach verwechselt. Es war so ein bisschen undurchsichtig, weil angeblich wohl derjenige, der festgenommen wurde, seine Social Security Number hatte. Das ist ja diese, in den USA hat man ja keinen Personalausweis, das ist so ähnlich wichtig wie der Personalausweis in Deutschland und mit der sollte man nicht hausieren gehen. Keine Frage, wie die Person, keine Ahnung, wie die Person da rangekommen ist. Deswegen ist der Verdacht wohl auf ihn gefallen. Ja, er konnte dann schlussendlich auch sogar nachweisen, dass er zum Tatzeitpunkt überhaupt gar nicht vor Ort war, sondern ganz woanders. Also er hatte ein perfektes Alibi. Das ist aber alles zu spät halt, wie gesagt, rausgekommen, sodass die Cowboys ihn dann gecuttet haben, ihn rausgeschmissen haben. Und das Ganze hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack.
Definitiv. Also es ist irgendwie so eine Sache für wie heißt das, Person of Interest? Die immer mit diesen, nach diesen Sozialversicherungsnummern suchen. Ja, auf jeden Fall. Für Lucky Whitehead extrem schlimm, weil er sowieso so ein bisschen Schwierigkeiten hatte bei den Cowboys, sich so einen Platz im Kader zu erkämpfen, und dann schmeißen sie ihn direkt raus. Und wir kommen ja auch nachher noch auf ein paar andere Stories von den Cowboys, also passt es nicht so ganz zu deren Linie. Und ja, dann kommt er auf einmal raus, oh sorry, wir haben dich verwechselt. Er hat seinen, im Grunde genommen hat er dadurch erstmal seinen Job verloren bei den Cowboys, aber hat dann zum Glück jetzt von den Jets, glaube ich, ne?
Genau, die Jets haben ihn dann geclaimed.
Die Jets haben ihn dann eingeholt, aber ja, unglaublich einfach.
Ja, also was mich halt so wirklich geärgert hat, ist, dass die Cowboys, weil sie ja jetzt so viele schwierige Fälle hatten in den letzten Jahren, halt dann auch mit dieser Elliott-Geschichte dann noch neulich irgendwie proklamiert hätten, ja, sie würden unheimlich hartes Regiment fahren und da die Leute auch sofort maßregeln, intern oder auch cutten oder so, das haben sie halt irgendwie gesagt. Dann kommt der erste Fall, wo sie es dann, nachdem sie das halt verkündet haben, anwenden können, machen das dann auch, um dann halt quasi ihrer eigenen Aussage treu zu bleiben. Und dann ist es halt echt so ein Spieler, der sowieso kurz davor war rauszufliegen, weil sie in diesem Jahr auch noch jemanden gedraftet haben, der ihn im Prinzip ersetzen könnte. Das wirkt dann halt einfach wie so, ja, ne? Man macht es einfach, um die Fans zufriedenzustellen und
ja, vor allen Dingen, ja, es ist ja auch bei den Cowboys, vor allem, was ich traurig fand, ist, dass die dann im Nachhinein der Besitzer Jerry Jones das dann auch noch so verteidigt hat. Das war die richtige Aktion, egal was jetzt im Nachhinein rausgekommen ist. Das war völlig korrekt, dass wir so gehandelt haben. Wir wollen das nicht. Und auf der anderen Seite ist er derjenige, der die ganze Zeit versucht, Elliott vor der drohenden Sperre zu bewahren, indem er sagt, so, wir haben der NFL alles gegeben, es gibt keine Gründe dafür und Elliott hat nie was falsch gemacht, er hat alles richtig gemacht, er ist ein super Typ. Der Coach sagt das Gleiche. Und das Ganze, ja, ist einfach sehr lächerlich.
Ja, also gerade Elliott ist ja wirklich so ein Headcase, ne? Also der hat seine Dinge nicht beisammen so richtig. Also ist er ja jetzt auch nochmal mit 100 Meilen in der 70er-Zone erwischt worden, was in den USA schon etwas krasser ist. Also da kommt man schon richtig vor Gericht für. Was dann aber wohl, glaube ich, wo er dann nicht weiter verklagt wird, weil es irgendwie das erste Mal war oder so. Und die ganzen Domestic Violence-Geschichten, die schon daraus schließen lassen, dass er jetzt nicht so eine reine Weste hat, wie dass einem
Versuch glaubwürdig gemacht wird.
Ja,
aber du hattest ja auch vorhin noch eine interessante Statistik zu den Cowboys.
Genau. Das habe ich jetzt auch in der letzten Woche gesehen, und zwar führen die Cowboys die Liga an mit gesperrten Spielern und gesperrten Spielen. Also die haben insgesamt seit 2014 wurden 15 Spieler von den Cowboys gesperrt für insgesamt 100 Spiele.
Das ist echt krass.
Und alleine an der Zahl kann man jetzt noch nicht so viel festmachen, aber das nächste Team, das die nächstmeisten Sperren hat, sind die Browns mit 10 gesperrten Spielern und 54 Spielen. Also das heißt nur die Hälfte an gesperrten Spielen. Da sieht man doch ganz klar, wo der moralische Kompass bei den Cowboys halt ist und in welche Richtung er ausschlägt. Ja. Und man sieht es ja auch mit Greg Hardy, was ja wirklich ein ganz furchtbares Signing war, fand ich damals. Mhm. Also mit Lyle Collins, okay, da ist jetzt nichts weiter großartig bei rumgekommen, glaube ich. Ne? Der hat jetzt auch gerade einen neuen Vertrag jetzt bekommen. Mhm. Aber da hat man einfach gesehen, okay, ne, wenn Leute irgendwie sich furchtbar verhalten haben, dann ist das den Cowboys ziemlich egal, solange sie auf dem Feld was abliefern können. Ne?
Ja, also es ist echt, dieses Greg Hardy-Ding, das hat bei mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, was die Cowboys da machen. Also es ist wirklich, sich im so nach außen hin so als America's Team produzieren und dann intern halt wirklich ja, einen ganz komischen Kompass haben, wie du sagst, Spieler holen, die eigentlich kein anderes Team mehr haben will, weil eben so schlimme Sachen vorgefallen sind oder weil sie auch selber irgendwie immer wieder in Probleme geraten, weil sie immer wieder, ich glaube auch Greg Hardy, der hat ja auch direkt, als sie den geholt haben, im Training Camp sich dreimal geprügelt. Ja. Und also das ist wirklich, ja, und diese Elliott-Story, die passt halt so rein, ne? Also dass man halt auch zu keiner Silbe mal irgendwie was von den Cowboys hört, dass sie irgendwie das Problem vielleicht erkannt haben oder mit Elliott mal was machen, aber ich meine, wie soll das weitergehen? Also die kurze Story von Elliott bisher in der Liga ist schon gepflastert von fünf ja, wirklich schwerwiegenden Sachen, die bei vielen anderen Teams schon dazu geführt hätten, dass sie den rausschmeißen.
Ja, oder vielleicht bei anderen Teams, wo es nicht dazu gekommen wäre. Ja. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, man muss da als Team auch aktiv dafür sorgen, dass man die Player, also wenn die dann vom College kommen, an die Hand nimmt und aktiv auch schult und dann einfach sagt so, okay Leute, ne, man setzt sich hin mit den Spielern, guckt so, okay, was ist deine Entourage, was sind deine Leute, mit denen du so abhängst und so weiter, und mal mit denen darüber spricht, so, okay, glaubst du nicht, dass es vielleicht nicht so ganz sinnvoll ist oder so, ne? Dass man da einfach in eine Richtung geht, wo dann einfach diese Probleme nicht mehr auftreten. Oder dass man dann auch Leute um sich herum versammelt, die dann in der Lage sind, in der Situation zu durchblicken und zu sagen so, hey, Moment, ne, lass uns mal lieber hier weggehen und nicht irgendwie eine Schlägerei anfangen oder so. Mhm. Ne? Ja, und da sind die Cowboys ein bisschen fragwürdig.
Definitiv.
Ja, das war so dieser eine Schwerpunkt, den wir heute setzen wollten. Wolltest du dazu noch was ergänzen? Habe ich noch was vergessen?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Jetzt hatten wir als zweiten Schwerpunkt noch mal ein bisschen die Kaepernick-Geschichte in Verbindung mit den Ravens. Mhm. Sollen wir da noch mal was drauf eingehen?
Ja, im Grunde genommen kann man eigentlich das nur noch mal wiederholen. Also, dass eben die, dass Kaepernick, zumindest wissen wir jetzt, dass Kaepernick einerseits noch nicht über Geld gesprochen hat mit irgendeinem Team. Also, dass es ihm nicht um die Kohle geht und dass er auch nicht erhofft, den Starting Quarterback zu spielen für irgendein Team, sondern ist mit jeder Rolle da im Grunde genommen zufrieden. Was noch mehr dafür quasi spricht, dass er von der Liga ausgebotet wird. Und
also für mich ist es in dem Moment klar. Ja. Also als ich das gelesen hatte, war für mich in dem Moment klar, okay, der wird halt geschnitten von den Teams und wegen seiner Aktivismus. Ich habe jetzt auch gehört, dass die Ravens-Fans oder zumindest einige Ravens-Fans sich lautstark darüber beschwert hätten, dass überhaupt zur Diskussion stand, dass Kaepernick gesigned werden sollte. Also, ja, gut, diese, das spaltet das Thema.
Ja gut,
das Land.
Die Fans, die... Ja. Sollte man halt rausschmeißen am besten, aber ist natürlich nicht so leicht. Aber insgesamt ist es halt so, dass, dass eigentlich alles möglich wäre mit Kaepernick. Die Teams es halt aber offensichtlich nicht wollen oder deren Besitzer in erster Linie. Und dass es jetzt irgendwie ein bisschen skurril wirkt, auch schon wieder bei den Ravens, weil... Wie gesagt, ein Quarterback aus der Arena League gesigned wurde. Klar, der ist jetzt nur so ein Camp-Arm im Training Camp. Ja. Aber ich meine, ich glaube, Ryan Mallett hat gestern im Training Camp mindestens fünf Interceptions geworfen bei, weiß nicht, 16 Passversuchen oder so. Also vor allem Ryan Mallett, der sich irgendwie bei den Texans selber ausgebotet hat. Bei allen anderen Teams, bei denen er war, es nie wirklich geschafft hat von seinem Können her. Und wenn Flacco jetzt wirklich ausfallen würde, also ins erste Saisonspiel zu gehen mit Ryan Mallett,
das sollte man nicht tun.
Und hinzu kommt noch, was wir ja auch schon mal hatten, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es vielleicht auch ein Problem ist, dass du quasi als dein Ersatzquarterback einen haben willst, der quasi das gleiche System spielen kann. Also der so ein System-Player genauso sein kann wie der erste Quarterback, wo du jetzt nicht unbedingt die Offense umstellen musst. Und viele ja gesagt haben, ja, das kann Kaepernick nicht so. Ein gutes Beispiel, dass es offensichtlich doch nicht so wichtig ist, ist, dass RG3 jetzt zu den Rams eingeladen wurde. Oder waren es die Chargers?
Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, es waren die Rams.
Und er im Grunde genommen auch für einen ganz anderen Spielstil steht, als die Rams ihn momentan spielen. Von daher ist es offensichtlich nicht so, dass du dann da das große Problem hast, sondern
stimmt. Ja, da gebe ich dir recht. Wobei man auch sagen könnte, wissen die Rams überhaupt, was sie spielen, ne? Aber ja, du hast schon recht. Also das ist, ja, Kaepernick ist eine traurige Geschichte. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das dann am Ende alles tatsächlich dann entwickelt. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, die sich nicht vorstellen können, dass er keinen Vertrag haben wird, sobald die Saison anfängt oder meinetwegen 2, 3 Wochen, wenn die Saison läuft. Aber ich zweifle doch immer ein bisschen mehr daran.
Ja, ich auch.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, dann als nächstes Thema hätten wir, wollen wir über Drew Brees reden?
Gerne.
Ist ein spannendes Thema. Also er hat ja jetzt nur noch ein Jahr Vertrag bei den New Orleans Saints. Ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen. Ich glaube, der ist 38, sehe ich das
Glaube schon,
richtig?
ja, oder?
Wichtig bei Drew Brees ist, er füllt ja die Rekordbücher im Moment. Also das ist ja echt enorm. Also ich glaube, der hat jetzt, ich glaube, es gibt insgesamt 9 Saisons, in denen über 5000 Yards geworfen wurde und er hat davon alleine 4 oder 5 gemacht. Also er ist auch der Einzige, der es mehr als einmal geschafft hat. Selbst Tom Brady oder Peyton Manning haben das bis jetzt noch nicht geschafft. Also, das ist schon eine Hausnummer, ne?
Voll, ja. Ist einer, der im Grunde genommen seit ja, 6, 7 Jahren vielleicht der insgesamt konstanteste Quarterback in der ganzen Liga, neben einem Tom Brady oder ja, wobei Peyton Manning immer so ein bisschen seine Ups und Downs hatte. Aber im Grunde genommen von den jetzt aktiven Quarterbacks ist er, wenn man so will, im Grunde genommen die krassesten Stats eigentlich jedes Jahr aufs Papier oder auf den
Das stimmt,
Rasen
ja.
legt. Und das, wie gesagt, halt immer mit einem komplett neuen, ja, wenn du so willst, Go-To-Guy in der Offense. Also er muss sich im Grunde genommen jedes Mal immer wieder neu einstellen. Seine besten Spieler in der Offense werden eigentlich jedes Jahr immer wieder ausgetauscht. Ob es jetzt Jimmy Graham war oder Brandon Cooks, ja, ist immer wieder was Neues und trotzdem schafft er es jedes Jahr wieder, ja, beste Quarterback um zu sein, neben Aaron Rodgers, Tom Brady.
Wenn man es jetzt halt nur an den Yards misst, ne? Das ist natürlich auch immer schwierig, dann das als einziges Maßstab quasi zu nehmen. Aber ja, es ist schon erstaunlich. Also seitdem ich halt die NFL wirklich verfolge, ne, seit 2010, ist er immer, wenn es darum geht, die besten Quarterbacks in der Liga, dann ist er immer mindestens in den Top 4, Top 5 gewesen, ne? Und das über diesen langen Zeitraum. Das ist, ja, es ist besonders. Und wenn man dann überlegt, dass er wirklich im nächsten Jahr Free Agent wird, die Saints können auch keinen Franchise-Tag auf ihn anwenden. Das ist in seinem Vertrag so festgesetzt, dass er wirklich dann nach diesem Jahr Free Agent wird. Wenn er es denn will, wenn er nicht vorher natürlich einen Vertrag unterschreibt. Das wird schon zu einer besonderen Situation führen. Also so ein bisschen wie es halt damals mit Peyton Manning war, als er das 2013 bei den Broncos unterschrieben hat. Oder war das 2014? 2013 müsste das,
13,
glaube ich, gewesen sein. Also es kommt sehr selten vor, dass ein Quarterback dieser Güteklasse, in Anführungsstrichen, tatsächlich Free Agent wird und dann wird er da auf angenehme Shoppingtour in der Liga rumwandern können, von Team zu Team wandern und die werden ihn hofieren bis zum geht nicht mehr. Und ja, weil es gibt einige Teams, die wirklich nur so ein Quarterback entfernt sind von einem Super Bowl-Shot.
definitiv. Also ich. Ja, wenn die Frage ist halt, will er weg aus New Orleans oder ist er jetzt einfach so gesettelt da auch schon mit seiner Family?
Ja, ich hab das Gefühl, er will weg.
Ja.
Also so was ich so gelesen habe, der hat immer gesagt so, ja, ich liebe es hier natürlich in New Orleans, ich finde das super klasse, ich mag das hier, ich bin zufrieden. Aber gleichzeitig sagt er auch, okay, er möchte einfach die Chance haben, Free Agent zu sein. Ne? Das sagt er dann gleichzeitig auch. Und das sagen eigentlich, das ist so durch die Blume schon so gesagt, okay, so, ne, ich will auf jeden Fall mal den Markt ausprobieren und gucken, wie das
Das
so
stimmt,
ist.
ja. Ja, das wäre natürlich wirklich krass. Also, wenn der Free Agent werden würde in der nächsten Saison, dann gibt es direkt so 5 Teams, die wahrscheinlich direkt eine Wagenladung Geld irgendwo ordern, um Drew Brees reinzuholen. Das wird auf jeden Fall spannend.
Ja. Ja, es wird sehr spannend. Also ich finde es auch spannend zu überlegen, okay, also ich könnte mir vorstellen, wenn er so sagt, einen 2-Jahres-Vertrag unterschreibt nächstes Jahr oder einen 3-Jahres-Vertrag, Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er dann über 30 Millionen pro Jahr verdient. Mhm. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die Frage ist aber, geht es ihm hauptsächlich ums Geld oder will er einen Ring jagen? Ja, also will er zu einem Team gehen und sagen, okay Leute, ich will einen Super Bowl holen, bezahlt mich wie einen guten Quarterback meinetwegen, ne? Zahlt mir meine 25 Millionen jährlich, ich will jetzt aber nicht die Bank brechen und hauptsächlich will ich versuchen, einen Super Bowl
zu machen. Ja, dann wäre es ja eigentlich, wenn er in seine sozusagen Heimatregion zurückginge, kommt aus Texas, dann wären die Houston Texans eigentlich so das Beste.
Es war auch mein erster Gedanke, ja. Aber sie haben ja jetzt dieses Jahr einen Quarterback gedraftet. Deswegen könnte ich es mir da in dem Moment nicht. Also das wäre ja.
Das wäre bitter. Das wäre richtig bitter für Texans, weil, also beziehungsweise das wäre bitter, das wäre richtig gut für die Texans, weil das wäre nämlich genau das, was sie zum Super Bowl bringen könnte.
Ja.
Weil ich glaube jetzt nicht, selbst wenn Deshaun Watson super abgeht, dass er nächstes Jahr Super Bowl ready ist. Also.
Ja, er als Quarterback sicherlich nicht, aber da das Team so stark ist, würde es reichen, wenn er quote-unquote serviceable ist als Quarterback. Ne? Also wenn er halt so eine Art Game Manager ist und halt einfach nicht so ein Mist baut. Ne? Also, und wenn man sich überlegt, was Bill O'Brien in den letzten Jahren an Quarterbacks bei sich da aufbieten konnte. Er hat ja nie einen Quarterback gehabt, der das Spiel nicht kaputt gemacht hat. Ich glaube, es würde ihm schon reichen, wenn er einfach einen Quarterback hätte, der das Spiel nicht zerstört.
Ja gut, das stimmt.
Es wird auf jeden Fall eine spannende Situation. Es gibt ja genug Teams, die wirklich nur einen Quarterback entfernt sind. Da freue ich mich drauf. Und ich hoffe auch, dass es passiert, auch wenn ich die Saints eigentlich ganz gerne mag. Ich bin da sehr gespannt drauf. Es wird ja auch so ein bisschen spekuliert, Sean Payton, der ja irgendwie auch in den letzten 2-3 Jahren immer so ein bisschen sagt, okay, ich könnte mir auch vorstellen, zu einem anderen Team zu gehen als Coach. Wird so ein bisschen spekuliert, ob er quasi als Package-Deal nur mit Drew Brees zusammen quasi bei einem Team anfängt. Wäre dann das nächste Ding, macht es auch nochmal ein bisschen spannender. Also, auch wenn wir jetzt nicht zu weit in die Zukunft gucken wollen, aber in 2018 haben wir auch wieder ein großes Free-Agency-Thema.
Ja, definitiv.
Okay. Ja, im Prinzip sind wir eigentlich schon fast durch, oder?
Ja, sind wir schon fast durch. Ich bin super gespannt jetzt auf die nächsten Tage, nächste Wochen. Da wird jetzt viel los sein. Und ich habe jetzt mal geguckt, noch mal kurz. Ich glaube, nächste Woche ist das Hall of Fame Game. Dann darauf das Wochenende, das erste Preseason-Spiel. Das heißt dann 4 Wochen. Mhm. Und dann ist das Eröffnungsspiel der kommenden Saison. Patriots gegen die Chiefs. Mhm. Das ist echt super.
Ein guter Monat ist es nur noch. Ein guter Monat.
Super nah jetzt schon dran. Und einfach schön zu sehen jetzt momentan gerade. Also die ersten Videos aus den Training Camps, ja. Auch wenn es natürlich alles irgendwie so ein bisschen bla bla ist. Aber ja. Einfach schön mal wieder zu sehen, die neuen New Editions sozusagen, wenn die irgendwie auf dem Feld dann unterwegs sind und die Rookies, die irgendwie da sind, das weckt einfach so die Vorfreude momentan. Mm. Auch wenn man da immer noch ein bisschen vorsichtig sein muss natürlich, aber die Spannung steigt.
Ja, natürlich, ja. Für den Fall, kleiner Hinweis, falls jemand von euch mal in die USA kommen sollte, jetzt bevor die Saison losgeht, guckt euch ein Training Camp an. Das ist super. Die sind in der Regel kostenlos. Ich glaube, man muss auch noch nicht mal fürs Parken was bezahlen, was ja bei Footballspielen sonst auch immer ein sehr großer Kostenpunkt ist. Ja. Schaut bei dem Training Camp vorbei, man sieht viel. Also das ist, es sind auch immer unheimlich viele Fans da. Also ich glaube, bei den Patriots waren immer irgendwie um die 15.000 Fans da, die sich das Training angeguckt haben. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Da dann aber auch immer nochmal genau gucken, viele Teams sind nicht quasi an ihrem Heimatstandort momentan mit ihrem Training Camp. Das heißt, wenn ihr irgendwie Fans von, weiß ich nicht, den Cardinals seid oder Dallas auch, dann die sind, glaube ich, alle in Kalifornien momentan. Das heißt, die sind nicht zu Hause an der Homebase, sondern irgendwo unterwegs. Und dann gibt es natürlich auch noch die Joint Practices, die sind auch immer sehr interessant in den kommenden Wochen. Wenn quasi ein Team zu einem anderen Team reist und da dann zu Besuch ist für ein paar Tage oder eine Woche, Nee, eine Woche ist es nie, ein paar Tage sind es immer, ne?
Müssen ja 2 oder 3 Trainingseinheiten machen, ja, nochmal zusammen.
Das ist auch schon relativ intensiv immer, diese Joint Practices, auch sehr interessant. Ja, das kann man nur empfehlen. Und vielleicht auch, weil fällt mir gerade so ein, wir das auch beobachtet hatten in den letzten Tagen, dass viele auch jetzt bei Twitter und so schreiben, wo kann ich jetzt am besten Football gucken diese Saison, wie funktioniert das, was wird empfohlen. Wir empfehlen immer eigentlich den Game Pass, im Grunde genommen das Nonplusultra, wenn man Football gucken möchte, besonders in Deutschland, weil einerseits man, gerade wenn man noch so ein bisschen in der Lernphase ist, sehr viel lernt durch den Kommentar, den englischen Kommentar, weil man, was jetzt so die so Spieltechniken angeht und Taktiken und so weiter, und weil man einfach alles on demand gucken kann. Also man kann sich dann die Spiele, die spät in der Nacht stattfinden, am nächsten Tag noch angucken. Und das ist einfach sehr, sehr...
Natürlich ohne, dass man gespoilert wird.
Genau.
Man kann das ausschalten, dass die Ergebnisse nicht angezeigt werden.
Aber das heißt, es ist natürlich ein bisschen teurer. Klar, da muss man gucken, ob man sich das leisten will und auch kann. Aber wenn, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil man da eben die Möglichkeit hat, jedes Spiel zu gucken, das man wirklich auch gucken möchte und die ganzen auch in der Wiederholung immer wieder gucken kann.
Ja, als Alternative dazu gibt es noch The Zone, also DAZN, The Zone, ich weiß nicht genau, wie man so ausspricht. Das ist so ein allgemeines Sportding, die greifen immer so von den von diesen Hauptsport-Events immer so die günstigen Pakete, sag ich mal, ab, die nicht so teuer sind im Einkauf. Ich glaube, das kostet ungefähr einen Zehner im Monat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die zeigen im nächsten Jahr auch die Red Zone, also die Red Zone, das ist sowas wie die Bundesliga-Konferenz, wo im Prinzip jeder Touchdown gezeigt wird. Da sieht man nicht immer so viel von einem Team. Und dann noch, ich glaube, 2 oder 3 andere Spiele übertragen sie auch. Auch eine ganz okaye Lösung, sag ich mal. Und natürlich im Free-TV bei RAN. Ist das immer bei ProSieben Max?
Ich glaube schon, ja. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie geguckt, aber ich glaube schon. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall mit dem Game Pass sehr, sehr angenehm, sehr. Vielleicht können wir ja mal die Tage, wenn wir dann auch die neuesten Preise etc. kennen oder Angebote, vielleicht dann auch mal einen Shoutout machen bei Twitter.
Im Moment ist es noch recht dabei. Also es sind so, ich glaube, 160 Euro für die Saison. Aber auch da mit den Playoffs, glaube ich, mit drin, das ist schon mit dabei. Ja. In der Regel kommt ja immer noch mal irgendwie so ein Gutscheincode auf, dass man irgendwie noch mal 20% sparen kann oder so. Dann wäre man bei 130. Ja, das ist so, ja. Es ist nicht wenig Geld.
Nee, aber gut. Muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber das können wir nur empfehlen. Für alle, die eben jetzt schon sich Gedanken machen, wie im Herbst. Oder vielleicht auch schon die kommenden Preseason-Spiele geguckt werden können. Wobei da ist, glaube ich, auch, obwohl sind die, nee, die sind schon lange nicht mehr kostenlos. Früher waren die mal kostenlos, die Preseason-Spiele bei NFL Network, glaube ich. Aber wie gesagt, da können wir mal bei Zeiten... Ja. Das mal raus.
Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir dann noch irgendwie einen Deal finden oder so.
Alles klar.
Okay, ja, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Felix. War wieder eine schöne Folge.
Danke dir. Das stimmt.
Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer liken, fragen, tweeten. Ihr kennt das Ganze. Bis dahin. Bis dann,
ciao.